Unser nächstes Thema hängt natürlich direkt zusammen mit diesem allgemein eben besprochenen Thema über Archäologie. Israel in Ägypten, Realität oder Fiktion? Nicht wahr? Wir lesen im ersten Buch Mose davon, wie Abraham nach Kanaan kommt, 1. Mose 12. Und später finden wir dann die Geschichte Josef in Ägypten. Im zweiten Buch Mose geht es um die Israeliten in der Sklaverei in Ägyptenland. Danach die 10 Plagen, die über Ägypten kamen. Und schließlich der Auszug, der Exodus aus Ägypten unter Mose. Und nach der Wüstenwanderung im Buch Josua, die Eroberung Jerichos. Und unsere Frage lautet, sind das alles bloß Legenden? Oder ist das wirklich so gewesen? Ist das Realität oder Fiktion? Nicht wahr? In 2. Mose 1, Vers 8 lesen wir, da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volk, siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Vers 11. Und sie setzten Fronföckte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken. Und es baute dem Pharao Vorratsstädte Pithom und Ramses. Schon im 19. Jahrhundert hat man sich eben gefragt, ja, wie hieß eigentlich dieser König, dieser Pharao von Ägypten, unter dessen Herrschaft die Kinder Israel geknechtet worden waren? Das war ja die Zeit, 19. Jahrhundert, als man begann, die Hieroglyphen zu entziffern und sich eben mehr und mehr für die Geschichte des alten Ägyptens zu interessieren. Und da las man von diesen Städten, die die Israeliten bauten, Pithom und Ramses. Und da hat man sich gesagt, ja, Ramses, kennen wir doch jetzt aus den Inschriften. Ramses war doch ein großer Bauherr. Und zwar meinte man damit natürlich Ramses den Zweiten. Nach ägyptischer Datierung, oder Datierung in der Ägyptologie, 1279 bis 1213 vor Christus. Und so sagte man sich, ja, das muss offensichtlich dieser große Bauherr gewesen sein. Also der Pharao des Auszuges aus Ägypten war Ramses der Große. Ja, wann war dann der Auszug aus Ägypten? Ja, in der Zeit von Ramses II., sagen wir so, circa 1230 vor Christus. Also, verstehen wir den Gedankenschritt von dem Namen Ramses in 2. Mose 1, kam man zum Schluss, Ramses II. War der Pharao des Auszuges, folglich Datum 1230 vor Christus. Ja, dieser Ramses war schon ein besonderer Pharao. Er war nämlich der mächtigste Pharao der 19. Dynastie. Er ist der Urheber des Amun-Tempel in Karnak. Diesen gewaltigen Säulen, die man heute noch sehen kann. Und hier Wandbilder mit Ramses II. Im Kampf in Abu Simbel. Ramses II. In einem Kampfwagen. Und so hat sich in der Archäologie in den 1950er Jahren das festgesetzt. Und zwar hat man sich gesagt, der Auszug aus Ägypten und die Landnahme ereignete sich so um 1230 vor Christus. Einer der größten Archäologen damals war William Albright, und er ist quasi der Begründer der sogenannten Albright-Schule, aus der viele große Archäologen hervorgegangen sind. Albright war sehr, kann man sagen, galant in seiner Haltung zur Bibel. Überhaupt kein gläubiger Mann. Aber er hatte so eine positive Grundhaltung zur Bibel. Aber die Zeit mit Albright-Schule ist schon längst vorbei. Heute gibt es viele junge, dynamische Archäologen und die denken ganz anders. Heute wird so allgemein in der Archäologie gesagt, Israel in Ägypten, Auszug und Landnahme, das sind alles Legenden. Warum? Ja, das wird zum Beispiel erklärt in diesem Buch von Israel Finkelstein und Neil Silverman. Keine Posaunen vor Jericho, die archäologische Wahrheit über die Bibel, bei C.H. Beck erschienen. Und darüber wurden in Zeitungen in den vergangenen Jahren berichtet, im deutschen Sprachraum, auch in Frankreich. Und die Leute lesen dann so eine Buchrezension, braucht das Buch gar nicht zu lesen, aber man weiß dann schon, eben die heutige Archäologie sagt, das ist alles Legende, kann man alles vergessen. Warum? Ja, weil diese moderne, neue Archäologengeneration gesagt hat, es gibt keine archäologischen Spuren von Israel in Ägypten. Und überhaupt, um 1230 vor Christus war Jericho gar keine Stadt. Also es gab gar keine Stadtmauern. Und das haben wir natürlich auch in der liberalen Theologie aufgenommen und hat gesagt, ja seht ihr, da sieht man sehr schön, das ist nicht geschichtliche Wahrheit. Aber wir müssen natürlich den tieferen Sinn entdecken. Eben eine Festung, die fällt und durch den Glauben kann man das Land einnehmen. Das ist nicht wirklich so geschehen, aber wir müssen eben so quasi den mythologischen tieferen Sinn übernehmen, so wie die tiefen Psychologen das machen mit den griechischen Mythen, ja? Sigmund Freud und so lässt grüßen. Und daraus hat sich eben heute eine sehr verhärtete Position ergeben. Die Bibel ist Legende, Mythos, Märchen. Keine Posaunen vor Jericho. Nun, wir wollen mal anschauen, was erzählt eigentlich die Bibel. 1. Mose 11, 31 bis 12, 3. Lesen wir über Abraham, er war in Ur in Chaldäa, das ist südlich der Stadt Babylon, am Euphrat. Er wurde von Gott herausgerufen, ins verheißene Land zu gehen, er ging zuerst nach Haran, heutige Südtürkei, eben über das Gebiet des fruchtbaren Halbmonds. Die Reise durch die Wüste wäre möglicherweise tödlich gewesen, darum haben wir den Umweg gemacht. Und so kam er dann von Norden herunter ins Land Kanaan. Das hier ist übrigens der Stufenturm von Ur für den Mondgott aus dem 3. Jahrtausend vor Christus. Wer nach der Bibel die Zeit Abrahams. 1. Mose 12, Vers 1. Gott erscheint Abraham in Ur in Chaldäa. Und der Herr sprach zu Abraham, gehe aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann lesen wir in 1. Mose 12, Vers 6, wie Abraham in das verheißene Land kommt. Und Abraham durchzog das Land bis zu dem Ort Sichem, bis zu Terebinte Mores. Und die Kananiter waren damals im Land. Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die erste Ortschaft, die namentlich erwähnt wird, ist Sichem. Heute ist Sichem Nablus, die größte Palästinenserstadt im sogenannten besetzten Westjordanland. Und ausgerechnet, sagt die Bibel, dort sei Gott zum ersten Mal im verheißenen Land Abraham erschienen und hat gesagt, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Wow. Und heute, 4000 Jahre später, die UNO sagt, die Juden haben im Westjordanland nichts zu suchen. Und die sollen auch alle weiteren Siedlungen räumen. Und genau dort, bei Nablus, haben sie die Verheißung bekommen, deine Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Nun, wir merken, sogar in weltpolitischer Hinsicht ist es sehr bedeutsam, zu wissen, ob das nun Legenden sind oder ob das authentische Heilsgeschichte ist. Später hat Abraham den Auftrag bekommen, seinen Sohn im Land Moria zu opfern. Auf einem der Berge dort, der Berg Moria, das ist der spätere Tempelberg hier in Jerusalem, Gott sagte nicht, opfere ihn auf dem Moria, sondern auf einem der Hügel im Land Moria. Und Isaak wurde verschont, aber Abraham bekam dann nochmals die Zusage, 1. Mose 22, Vers 18, und in deinem Samen oder in deinem Nachkommen sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Wir haben gesehen, wie Gott wiederholt Abraham verheißt, durch deine Nachkommenschaft werden alle Völker der Welt einmal gesegnet werden. Und dieser Nachkomme meint eben den Messias. Der Messias sollte aus diesem Volk Abrahams hervorkommen. Er sollte das wahre Opfer im Land Moria werden, auf Golgatha. Und aufgrund dieses Opfers sollen einmal alle Menschen aus allen Völkern, die zum Glauben kommen werden, gesegnet werden. Also hier haben wir eine Verheißung des kommenden Erlösers als Segen für die ganze Welt. Nun, wenn das alles Legende ist, dann wäre damit auch die Wurzel der Heilsgeschichte abgeschlagen. Merken wir, wie entscheidend wichtig es ist zu wissen, ist das Wahrheit oder Fiktion? Abrahams Sohn Isaak führte die Linie des Segens weiter, dann kam Jakob und von Jakob die 12 Söhne, Stammväter der 12 Stämme Israels. Einer dieser Söhne, Josef, sollte Erbe werden. Darum hat der Vater ihm einen ganz besonders schönen bunten Rock geschenkt. Natürlich, eigentlich hätte Ruben, der Älteste, der Erbe sein sollen, aber weil er eine ganz schreckliche Tat begangen hatte, er hatte Blutschande mit einer der Frauen Jakobs getrieben, wurde er enterbt. Und so wurde eben Josef, der älteste Sohn dieser einen Frau, die Jakob eigentlich nur heiraten wollte, von Rahel, zum Erben eingesetzt. Und darum bekam er diesen bunten Rock, das war das Zeichen im Altertum, das ist der Erbe. Aber die 10 älteren Brüder hassen Josef deswegen und verkaufen ihn schließlich als Sklave nach Ägypten. Doch unerwartet, dort in Ägypten steigt Josef schließlich auf zum Herrscher über Ägyptenland. In dieser Zeit kam es zu einer schrecklichen Hungersnot in Kanaan. Josefs Brüder sind gezwungen, nach Ägypten hinabzugehen, denn dort hatte man eben doch noch gute Ernten, weil das Wasser des Nils kommt ja aus Schwarzafrika und brachte Fruchtbarkeit auch dann, wenn es keinen Regen mehr gab im Nahen Osten. Josefs Brüder kaufen Nahrung in Ägypten bei einem harten Mann. Sie wissen nicht, dass es ihr Bruder Josef ist. Sie verbeugen sich vor ihm. Und nach einer dramatischen Geschichte kommt der Moment, wo Josef sich schließlich seinen Brüdern zu erkennen gibt. Ani Josef Achichem. Ich bin Josef, euer Bruder. Der Mann, der immer so ägyptisch sprach, ja? Plötzlich spricht er Hebräisch mit ihnen. Eine bewegende Geschichte. Und das führt dazu, dass die ganze Großfamilie und auch Vater Jakob, alle Kinder, alle Verwandten ziehen um und siedeln sich im westlichen Nildelta in Goshen an. Und dort wächst diese Großfamilie schließlich zu einem Volk heran. Jetzt kommen wir nach dem ersten Buch Mose zu 2. Mose 1 bis 12. Ein späterer Pharao versklavt das Volk Israel. Die Israeliten waren unglaublich fruchtbar. Und das will was heißen, ja? Wenn es in der Bibel heißt, sie waren sehr, sehr fruchtbar. Sie hatten also große Familien. Und das geht wirklich schnell. Ich meine, einmal kam nach einem Vortrag ein Mann zu mir und der sagte, schau mal, wir haben 10 Kinder. Und meine Frau, die kommt auch schon aus einer Familie mit 10 Kindern. Ich habe mal ausgerechnet, wenn das alle mitmachen würden, in 300 Jahren wären wir 1 Milliarde. Ja, also gefühlsmäßig kommen wir da nicht mit, aber das kann man mathematisch zeigen. Übrigens, so nebenbei gesagt, das wäre auch eine Lösung für das Islamisierungsproblem in Europa. Natürlich. Dann bleibt der Islam eine Minderheit, ne? Also, aber das war nur so in Klammer gesagt, ja? Und nun in dieser Zeit der Sklaverei der Kinder Israel in Ägypten wird Mose geboren. Und weil die Israeliten in dieser Zeit zu dem wahren Gott schreien, kommen die 10 Plagen über Ägypten und das führt schließlich die Israeliten in die Freiheit. Exodus, Auszug aus Ägypten. Es kommt dann zur 40-jährigen Wüstenwanderung, Auszug aus dem Nildelta, Ramses und Pithom, Durchzug durchs Rote Meer, am Horeb bekommen sie die 10 Gebote, die Tora. Sie reisen umher in der Wüste, bis sie dann schließlich 40 Jahre später da in den Ebenen von Moab, heutiges Jordanien, gegenüber von Jericho stehen. Mose hält noch seine 8 Abschiedsreden, 5. Mose, überliefert sie alle. Und dann ging es mit Josua über den Jordan. Die erste Stadt war das Bollwerk Jericho. Und die Mauern von Jericho fielen. Und so begann das Volk Israel, das verheißene Land, das schon Abraham verheißen war, und seine Nachkommenschaft zu besiedeln. Hier sehen wir die letzte Lagerung des etwa 4 Millionen Volkes der Israeliten in den Ebenen von Moab, da ganz nahe bei der Mündung des Jordans in das Tote Meer, und auf der anderen Seite des Jordans Jericho, das erste Bollwerk, das unter Josua eingenommen wird. Nun, noch einmal, unsere Frage ist, all diese Geschichten, Abraham kommt nach Kanaan, Josef in Ägypten und so weiter, bis zur Eroberung Jerichos, sind das alles bloß Legenden? Aber das hätte unglaubliche Konsequenzen. Für das ganze Evangelium. Oder ist es Realität? Nun, es hat einige Männer gegeben, die in den vergangenen Jahrzehnten versucht haben, dieses Problem Archäologie und biblische Geschichte im Zusammenhang mit Israel und Ägypten auf einen Nenner zu bringen. Das war zum Beispiel ein Immanuel Velikovsky. Das war kein Archäologe, sondern ein Tiefpsychologe. Aber muss man schon sagen, ein blitzgescheiter Mann, der gut kombinieren konnte und so. Der hat dann Bücher geschrieben wie Ages in Chaos, Zeitalter im Chaos, und hat dann zeigen wollen, die ganze ägyptische Chronologie ist eigentlich völlig fehlerhaft. Man muss die nur revidieren und dann passt alles mit der Bibel. Aber der wurde so in der Ägyptologenwelt wurde der nicht akzeptiert. Oder die denken, ein Tiefenpsychologe soll ein Tiefenpsychologe bleiben. Und die Ägypten lässt er besser uns. Dann später ein Donovan Courville hat wieder andere Versuche gestartet, um hier eine Übereinstimmung herzustellen. Er war übrigens von Haus auf Chemiker. Also schon ein Akademiker, aber als Chemiker kommt man mit Ägyptologen nicht an. Aber später kommt David Rowell, ein Engländer, und der hat Ägyptologie studiert. Ist kein gläubiger Mann, aber der hat sich gesagt, das ganze Gerede, die Bibel sei nicht zuverlässig und so, das können wir vergessen. Die Bibel ist zuverlässig. Aber die ägyptische Chronologie steht auf ganz schwachen Füßen. Die ist fehlerhaft. In seinen Stapfen geht auch weiter Peter van der Veen, der auch diesen Standpunkt oder leicht revidiert von David Rowell vertritt. Die ägyptische Chronologie ist fehlerhaft. Wenn wir die Chronologie um ca. 300 bis 380 Jahren nach unten verschieben, dann können wir die biblische Geschichte mit der Archäologie Ägyptens und Kanaans in Übereinstimmung bringen. Da geht alles auf. Ja, da sieht man David Rowell. Aber der arme Mann wurde brutal angeschossen. Obwohl von Hause auf ein Ägyptologe. Aber das wird in der Ägyptologenwelt nicht akzeptiert. Eine Revision um fast 400 Jahre. Das geht einfach nicht. Das ist unsinnig. Und ganz ungewöhnlich scharfe Artikel wurden geschrieben, nicht wahr, in den wissenschaftlichen Artikeln, das ist ja etwas vom Wichtigsten. Jeder Wissenschaftler versucht, möglichst viele Artikel in berühmten Zeitschriften zu platzieren, und je mehr er das kann, desto besser ist er. Aber da muss er sich ganz genau den Gepflogenheiten anpassen, da kann man nicht so ein bisschen eigenwillig schreiben, und man ist dann auch darauf bedacht, dass man dann später möglichst oft zitiert wird. Und wenn jemand nachweisen kann, ich bin so oft in der Literatur wieder zitiert worden, dann gibt das ihm Punkte. Dann macht man Karriere. Und dieser David Rohl wurde in solchen nüchternen Zeitschriften hart angefahren. Also ganz ungewöhnlich. Aggression hat sich da breit gemacht, wo das sehr ungewöhnlich ist. Also man kann zusammenfassen, die Welt der Ägyptologen akzeptiert keine Revision von 380 Jahren. Und das beweisen diese scharfen Attacken gegen die Bemühungen um eine Revision. Und der Mann hat dadurch seinen Namen geopfert. Das war ein ganz intelligenter Mann. Nun, ich habe mir die Frage gestellt, braucht es eine Revision? Die Bibel bezeichnet nirgends Ramses II. Als Pharao der Sklaverei. Das war ja nur ein Schluss aus einem Städtenamen, Ramses. Aber das heißt noch lange nicht, dass Ramses, dieser Name, nun direkt mit Ramses II. Zusammenhängen muss, ja? Und dann muss man also sich fragen, ja, 1230 vor Christus, ist das wirklich das Datum der Bibel für den Auszug aus Ägypten? Und wenn man die Bibel studiert und ernst nimmt, dann muss man sagen, dieses Datum steht im Widerspruch zur biblischen Chronologie. Nun, wenn man die Archäologie des Alten Testaments, die Weltgeschichte, mit der biblischen Heilsgeschichte verbinden will, dann muss man ein Datum nehmen, das so klar gesichert ist. Das ist das Jahr 586 vor Christus, die Zerstörung Jerusalems. Und das ist nämlich ein astronomisch mehrfach abgesichertes Datum. In der Bibel wird genau gesagt, in welchem Jahr von Nebukadnezar die Zerstörung Jerusalems stattgefunden hat. Auf babylonischen Keilschrifttexten wird die Zeit Nebukadnezars beschrieben und es wird genau gesagt, welche Planetenkonstellationen damals waren in diesem Jahr, so dass man das sehr einfach astronomisch nachrechnen kann. 586, das ist dieses Jahr von Nebukadnezar, das ist das Jahr der Zerstörung Jerusalems. Übrigens bei den Ausgrabungen in Ostjerusalem nach dem Sechstagekrieg, da kamen die Überreste der Zerstörung im Jahr 600 vor Christus ans Licht. Nebukadnezar, zum Beispiel dieser Turm da, konnte den Anstürmen der babylonischen Armee nicht mehr widerstehen. Man hat sogar Ascheschichten gefunden in der Davidstadt. Original aus der Zeit, als Nebukadnezar Jerusalem verbrannt hatte. Und gerade darunter Siegelfunde von Leuten, die eben in der Zeit von Jeremia, in der Zeit von Nebukadnezar gelebt hatten. Und hier originale Pfeilspitzen, die verwendet wurden im Kampf um Jerusalem. Und wenn man jetzt von diesem Datum, 586 vor Christus, alle Jahreszahlen der Bibel nimmt und zurückrechnet, bis auf Abraham, und zwar, man muss alle Zahlen ernst nehmen, dann fällt die Geburt Abrahams auf 2111 vor Christus. Ende des dritten Jahrtausends vor Christus. Das ist die Zeit dieses Stufenturms für den Mondgott in Ur. Wir lesen sogar in Josua 24, dass Tara und Abraham, sein Sohn, dass die Götzendiener waren. Er hat den Mondgott angebetet. Und plötzlich erscheint der wahre Gott, der Gott der Herrlichkeit, dem Abraham, und ruft ihn heraus. Was ist dieses aschfahle Licht des Mondes im Vergleich zur Herrlichkeit Gottes, die erschien? Ich glaube, Paulus hat das auch erlebt und er sagte, am Mittag ein Licht vom Himmel, das den Glanz der Sonne überstrahlte. Ja, also Abraham kommt dann später ins Land Kanaan und zwar war er dann bereits 75 Jahre alt. 1. Mose 12, Vers 4, das ergibt 2111 minus 75, 2036. Das ist das Jahr, als Abraham nach Nablus kam, nach Sichem, und Gott schloss mit Abraham seinen Bund. Deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Und Abraham hat dort einen Altar gebaut. kann sagen, ein Heiligtum unter freiem Himmel, als Dank für diese Bundesverheißung Gottes und die Verheißung des kommenden Erlösers. Und nun, wann fand der Auszug aus Ägypten statt? Ganz einfach. Im Galaterbrief, Galater 3, Vers 17, wird gesagt, dass das Gesetz am Sinai 430 Jahre nach dem Bund mit Abraham geschlossen wurde. Also, ganz einfach, 2036 minus 430 gibt 1606. Das war der Exodus aus Ägypten. 1606. Aus Apostelgeschichte 13, 18 bis 20, 4. Mose 9, Josua 14. Aus all diesen Zahlenangaben können wir verschiedene Dinge errechnen. Die Bibel sagt ausdrücklich 40 Jahre Wüstenwanderung. Und dann waren es 6 Jahre der Eroberung von Jericho bis zum Tod Josuas. Und vom Tod Josuas bis zum ersten Richter waren es 14 Jahre. Und Apostelgeschichte 13 sagt, und dann folgten 450 Jahre die Zeit der Richter. Jetzt können wir das alles so rechnen. 1606 minus 40 minus 6 minus 14 minus 450 gibt 1096. 1096, die Richterzeit ist vorbei. König Saul wird Herrscher über Israel. 40 Jahre lang, sagt Apostelgeschichte 13, 21. Danach kam König David. Auch 40 Jahre, sagt 1. Könige 2, Vers 11. Und anschließend Salomo, nochmals 40 Jahre, gemäß 2. Chroniker 9, Vers 30. Jetzt können wir rechnen. 1096, Beginn des Königtums in Israel. Minus 40, minus 40, minus 40, gibt 976. 976, das ist die Zeit. Nach Salomos Tod wurde das 12-stämmige Volk Israel gespalten in ein Nordreich der 10 Stämme und ein Südreich der 2 Stämme mit der Hauptstadt Jerusalem. Hier sehen wir Jerusalem zur Zeit von David, ein Städtchen am Südabhang des Tempelberges, Moria oder Zion. Dann wurde unter Salomo die Stadt erweitert bis auf die Bergspitze. Auf den Felsen, der heute im Felsendom ist, baute Salomo den salomonischen Tempel. Das Allerheiligste direkt auf dem Felsen. Hier, der Salomo-Tempel. Sieht man da auf dem Felsen das Allerheiligste. Mit der Bundeslade hier. Man sieht übrigens noch die Vertiefung der Bundeslade auf dem Felsen. Und die Maße stimmen alle ganz genau. Ja. Also, 976 vor Christus, Spaltung Israels. Und wie lange dauerte das? Das Königtum in Israel und Juda dauerte ab der Spaltung 390 Jahre. Diese 390 Jahre werden ausdrücklich erwähnt in Hesekiel 4, 4 bis 5. Und wenn man all diese Zahlen in Chroniker und Könige korrekt zusammenrechnet, man muss nicht eine einzige Zahl korrigieren, die gehen alle auf. Ich habe eine Excel-Tabelle gemacht, da sieht man jedes Jahr schön eingeteilt und man muss eben die Zählsysteme bei den 10 Stämmen und bei den 2 Stämmen, die muss man ganz genau berücksichtigen, weil am einen Ort haben die das Jahr der Thronbesteigung mitgerechnet, also Jahr 1. Und am anderen Ort haben sie das Jahr der Thronbesteigung nicht mitgerechnet, dann war erst das nächste Jahr das Jahr 1. Und wir wissen aus der Archäologie, diese beiden Zählsysteme waren verbreitet im Nahen Osten. Und wenn man die schön beachtet, gehen alle Zahlen auf. Früher haben wir eben gesagt, also die Chroniker und Könige, das ist voller Fehler. Diese Zahlen gehen gar nicht auf, bringen mathematisch nicht zusammen. Ach was, bringt man nicht zusammen. Es geht vollkommen auf. Also wer die Excel-Tabelle will, kann mir eine Mail schreiben, info@rogeliebe.ch, hänge ich die schnell an und man hat das schon. Und es gibt genau diese 390 Jahre, mit denen man lange nichts anfangen konnte, aus Ezekiel 4, Vers 4. Es geht schön auf. Ja, und jetzt 976 minus 390 gibt genau 586. Jetzt ist der Kreis wieder geschlossen. So. Also man muss da ausgehen von diesem gut abgesicherten Jahr. Und es hat schon seinen Grund, warum Gott uns die Sterne gegeben hat. Das ist eben, damit man in der Geschichte Daten genau zurückverfolgen kann und Fixpunkte erreicht dadurch. So. Und jetzt fällt er auf. Der Exodus aus Ägypten war nicht 1230 vor Christus, sondern 1606. Und das gibt schon mal eine Differenz von 376 Jahren. Wir brauchen gar nicht die ägyptische Chronologie zu verschieben. Wir müssen nur mal endlich die Bibel ernst nehmen, wie sie dasteht. Dann kriegen wir es schon hin. Das ist der Punkt. Und jetzt bin ich natürlich fein raus. David Rohl wurde abgeschossen. Nicht, weil er so gute Dinge entdeckt hatte. Nein, die Kritik war immer, der will die ägyptische Chronologie, die einfach so feststeht, will er zerstören. Das akzeptieren wir nicht. Mache ich auch gar nicht. Wir bleiben Freunde, ja? Braucht man auch gar nicht. Und übrigens, die Ägyptologen, die sind bereit, wenn man 100 Jahre schiebt, das geht, 150 geht auch noch, aber dann ist man dann so an der Schmerzgrenze angelangt. Wir brauchen das gar nicht. Ja, jetzt kann ich rechnen. Wann wurde Mose geboren? Ganz einfach. 1606 plus 80. Rechnen wir zurück. Denn er war ja im Exodus 80 Jahre alt. Also Mose wurde geboren 1686 vor Christus. Ja, jetzt nehmen wir die ägyptische Chronologie. Das ist die Zeit der 13. Dynastie in Ägypten. Aber Ramses II., der gehörte zur 19. Dynastie. Ja, und jetzt möchte ich gerne wissen, wer war der Stiefvater von Mose? Also der Mann dieser Pharaonentochter, die Mose aus dem Nil geholt hatte. Sehen wir dieses Bild da. Mit Chanefere Sobekhotep IV. Aus der 13. Dynastie. Ist das vielleicht der Stiefvater von Mose? Nun, wir gehen jetzt ganz anders an die Sache heran. Artapanus, ein jüdischer Geschichtsschreiber vom Ende des 3. Jahrhunderts vor Christus, war der Verfasser eines Geschichtswerks über das Judenvolk. Den griechischen Titel Peri Judaion, über die Juden. Und er sagt dort, die Tochter des Pharao, aus der Bibel, die habe Meris geheißen. Ihr Mann sei Pharao Chenefres gewesen. Chenefres. Jetzt ist es so, Sobekhotep IV. Hatte als Thronnamen die Bezeichnung Chanefer-Re im Ägyptischen. Das bedeutet, die Vollkommenheit Res strahlt am Horizont. Hier sieht man das in Hieroglyphen geschrieben, Chanefer-Re. Und nun, Chenefres, das ist die griechische Aussprache für Chanefer-Re. Das ist typisch, die Griechen hängen immer ein S hinten dran. Aus Mose machen sie Moses. Aus Elia, Elisas, Elias. Aus Jesaja machen sie Jesajas. Aus Chenefere machen sie Chenefres. Und das Interessante ist Folgendes. Man kennt in der ganzen Geschichte Ägyptens nur einen mit dem Namen Chenefere. Es gibt mehr als einen Ramses. Und andere Namen, die gibt es mehrfach. Aber glücklicherweise, in diesem Fall, gibt es nur einen Chanefere. Und das war eben Sobekhotep IV., 23. Pharao der 13. Dynastie. Das war die zweite Zwischenzeit nach dem Mittleren Reich. Das ist Moses Stiefvater. Hier. Und im Turiner Königspapyrus aus Ägypten wird dir da erwähnt als Chanefer-Re. Nicht schlecht. Wir kommen also über eine ganz andere Spur kommen wir der Sache näher. Aber jetzt müssen wir Pause machen. Jetzt kommen wir dann nach Ramses Stadt.